HR Info. Netzwelt.
Schwere Unwetter haben in den vergangenen Tagen in Deutschland gewütet. Mehrere Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Heftige Regenfälle hatten selbst kleine Bäche in kürzester Zeit zu reißenden Strömen anschwellen lassen. Ein Land, das besondere Erfahrungen mit extremen Wetterereignissen hat, sind die USA. Und dort werden die Menschen über das Mobilfunknetz vor Wettergefahren gewarnt. Das ist ein Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Wie die Menschen in den USA vor Extremwetterereignissen gewarnt werden, das erläutert Rolf Bühlmann.
Tornados, Hochwasser oder Blitzeis. Die USA sind ein Land voller extremer Wetterbedingungen. Und so ist es nicht überraschend, dass die Behörden hier ein besonderes System entwickelt haben, um die Menschen vor Gefahr im Verzug zu warnen. So hört es sich an, wenn auf dem Handy ein sogenannter Emergency Alert aufläuft, eine Notfallwarnung also. Diese Warnungen vor allen möglichen Gefahren, vom Hochwasser bis hin zum Wirbelsturm, werden seit Anfang 2013 von staatlichen Behörden über das Mobilfunknetz verschickt. Der Vorteil, man kann damit sehr genau diejenigen erreichen, die tatsächlich in Gefahr sind, indem man die Warnung nur an bestimmte Teile des Mobilfunknetzes verschickt. Außerdem werden dadurch auch die Menschen erreicht, die gerade im Auto oder irgendwo anders unterwegs sind und nicht nur die, die gerade vor dem Fernseher sitzen, wo derartige Warnungen früher traditionell ausgestrahlt wurden. Außer den Emergency Alerts gibt es auch noch sogenannte Amber Alerts, mit denen die Behörden die Öffentlichkeit bei Kindesentführungen per Kurznachricht aufs Handy um Mithilfe bitten. Man kann diese Warnungen in den Einstellungen amerikanischer Handys ausschalten, bis auf eine. Wenn der Präsident seine Mitbürger in einem nationalen Notfall erreichen will, dann kann er das über alle Ausspielwege tun. Er kann sich auf die Fernsehprogramme draufschalten, auf die Radioprogramme und auf Handys. Während die Versendung von Notfallsignalen nur auf Handys relativ einfach ist und zuverlässig funktioniert, ist eine Warnung über alle Medien, also Fernsehen, Radio und Mobilfunk, aufwendiger. Am 9. November 2011 wurde das System getestet. Auf allen Fernseh- und Radioprogrammen der USA schaltete sich um 2 Uhr nachmittags Ostküstenzeit das reguläre Programm ab, auch im Kinder- und Jugendsender Nickelodeon.
Dies ist ein Test des nationalen Warnsystems. Dieser Test wurde von den zuständigen Behörden ausgelöst, in Zusammenarbeit mit den Fernsehsendern, Kabelnetzbetreibern und Mobilfunkanbietern in ihrer Gegend. Wäre dies ein echter Notfall, wären nach dem Alarmsignal Informationen, Nachrichten oder Anweisungen gesendet worden. Dies war nur ein Test. Wir kehren jetzt zurück zum regulären Programm.
Ein Test, wie gesagt, das echte nationale Warnsystem wurde noch nie eingesetzt, nicht einmal bei den Terroranschlägen vom 11. September. Die Warnungen aufs Handy dagegen sind mittlerweile fast Routine und haben sich, so sagen es jedenfalls die Verantwortlichen, auch bewährt.
Was russische Programmierer entwickelt haben, ist gleichzeitig faszinierend und alarmierend. Eine automatische Gesichtserkennung, die innerhalb von Sekunden zu jedem Foto die Identität einer Person herausfinden will. Anschaulich wird das mit der Smartphone-App FindFace, die sich in Russland derzeit verbreitet. Ein Schnappschuss genügt und die App zeigt kurz darauf den Namen und das Profil der fotografierten Person im russischen Facebook-Gegenstück Vkontakte an. Experten befürchten, niemand könne sich bald noch unerkannt in der Öffentlichkeit bewegen.
Es geht ganz schnell. Einfach mit dem Smartphone ein Foto von irgendjemandem machen, ob in der U-Bahn oder im Café, das Bild in der App hochladen und ein paar Sekunden später bekommt man den Namen der fotografierten Person angezeigt. Jedenfalls dann, wenn sie bei Vkontakte aktiv ist, dem sozialen Netzwerk, das in Russland extrem populär ist, einem Gegenstück zu Facebook. Der Moskauer Erfinder von FindFace, Maxim Permin, sieht sich mit seinem Gesichtserkennungsprogramm weltweit ganz vorn. Unsere Firma sitzt in Russland, deswegen war es naheliegend, mit einem russischen sozialen Netzwerk anzufangen. Doch eigentlich könnte das System mit jedem sozialen Netzwerk funktionieren. Die Gesichtserkennung klappt tatsächlich in vielen Fällen, wie ein spontaner Test zeigt. Aus mehr als 200 Millionen Profilfotos filtert die App die ähnlichsten heraus. Immer wieder ist gleich das erste Suchergebnis das korrekte. Die Technik ist ausgereifter als bisherige Programme. In einem Wettbewerb kam die russische Software auf eine Erfolgsquote von 73%. Programmierer Artyom Kucharenko hat die künstliche Intelligenz geschaffen. Unser neurales Netz erkennt 80 Punkte im Gesicht und erstellt daraus einen Index. Wir haben herausgefunden, dass bestimmte von diesen Punkten für das Geschlecht des Menschen verantwortlich sind, andere für das Alter oder für die Gesichtsform. Doch so faszinierend die Technik sein mag, viele Menschen sind besorgt. Denn auch Polizei, Geheimdienste und Sicherheitsfirmen haben Interesse an der Gesichtserkennung in beinahe Echtzeit. Die russische Firma macht keinen Hehl daraus, ihre Technik verkaufen zu wollen. Dieser Sicherheitsexperte befürchtet, eines Tages könne sich niemand mehr unerkannt in der Öffentlichkeit bewegen. Du sitzt irgendwo in einer Kneipe, jemand macht ein Foto von dir und kann dich so identifizieren. Und schon hat er eine gewisse Möglichkeit, dich zu erpressen. Ein ähnliches Beispiel dafür gab es schon in Russland. Auf einer Online-Plattform wurden Frauen geoutet, die unter anderem Namen in Pornofilmen mitgemacht haben. Mithilfe der neuen Gesichtserkennungs-App wurden die Frauen mit ihren echten Namen identifiziert und an den Pranger gestellt.
Ein Bericht war das von Markus Sambale. Hier ist HR Info Netzwelt. Ein Zimmer oder eine Ferienwohnung, die suchen viele Nutzer mittlerweile über das Portal Airbnb. Und auch der Fahrdienstleister Uber ist vielen ein Begriff. Beide haben gemeinsam, dass sie Menschen das Teilen von persönlichem Besitz erleichtern. Die EU-Kommission hat in dieser Woche vorgestellt, wie sie mit der sogenannten Sharing Economy umgehen will. Sabine Hackländer berichtet.
Die Sharing Economy, die Ökonomie des Teilens, ist weit mehr als das Online-Ferienwohnungsportal Airbnb oder der Mitfahrdienst Uber, nämlich ein neuer Weg für Produkte und Dienstleistungen im Internet, der für so gut wie jeden neue Möglichkeiten biete, zeigt sich EU-Vizekommissar Katainen überzeugt. Es gibt viele andere erfindungsreiche Menschen, die neue Geschäftsmodelle entwickelt haben, eine französische Online-Carsharing-Vermittlung, ein deutscher Paketauslieferservice, eine schwedische Online-Seite, auf der Dienstleistungen für Behinderte angeboten werden. Entsprechend wenig will Brüssel in diesen Markt eingreifen. Aufgabe der Kommission sei es, den Mitgliedstaaten eine Regulierung nahezulegen, die einerseits genügend Raum für neue Geschäftsmodelle lasse, andererseits aber auch Verbraucher- und Arbeitnehmerinteressen im Blick habe. Demnach soll Dienstleistern nur dann bürokratische Hürden wie zum Beispiel Betriebserlaubnisse auferlegt werden, wenn dies absolut notwendig sei, um das öffentliche Interesse zu wahren. Ein komplettes Verbot wurde allenfalls letztes Mittel der Wahl sein. Das dürfte auch Anbietern wie Airbnb und Uber gefallen. Beide Unternehmen machen mittlerweile Umsätze in Milliardenhöhe. Gerade hat Saudi-Arabien erklärt, rund 3,5 Milliarden Euro in den Fahrdienst Uber zu investieren. In vielen EU-Ländern steht das Unternehmen dagegen im Verdacht, der konventionellen Konkurrenz in der Taxibranche das Geschäft zu verderben. Uber ist deswegen bereits vor den Europäischen Gerichtshof gezogen. Ein Urteil steht noch aus. Die von der Kommission vorgestellten Empfehlungen seien gerade deshalb so wichtig, meint Katainen. Sie könnten helfen, endlich eine EU-weit einheitliche Linie im Umgang mit derartigen Dienstleistungen zu finden. Völlig falsch sei es aber, die Beziehung zwischen neuen und alten Unternehmensmodellen als Nullsummenspiel zu bezeichnen. Auch bei Uber sei das nicht der Fall, sagt Katainen. Wenn niemand mitten in der Nacht arbeiten oder in ländlichen Gegenden Taxi fahren will, lasst uns dieses Problem beseitigen, anstatt neue Unternehmensformen und Beschäftigungsmöglichkeiten komplett abzulehnen. Die Kommission empfiehlt zudem, dass Sharing-Economy-Dienstleister nur dann für auftretende Probleme haftbar gemacht werden sollen, wenn es sich um eigene Dienstleistungen handle, nicht aber, wenn lediglich Informationen beigesteuert würden, um Anbieter und Konsumenten zusammenzubringen. Auch Verbraucherschutz und Arbeitnehmerrechte dürften nicht auf der Strecke bleiben, allerdings ohne dass Privatpersonen, die nur gelegentlich ihre Dienste anböten, dabei unverhältnismäßig hohe Auflagen gemacht würden. Die sogenannte Sharing Economy in Europa hatte im letzten Jahr einen geschätzten Bruttoumsatz von 28 Milliarden Euro. Mit dem Leitfaden will die Kommission nun dafür sorgen, dass bestehendes EU-Recht eingehalten wird.
HR Info. Netzwelt.
In Bonn hat die evangelische Hilfsorganisation Axenfeld-Gesellschaft eine App entwickelt, die Flüchtlingen den Weg durch den deutschen Behördendschungel wesentlich erleichtern soll. Darin kommt so ziemlich alles vor, was für den Flüchtling wichtig ist, und das wiederum in zahlreichen Sprachen. Damit auch Analphabeten eine Chance haben, diesen Dschungel zu durchdringen, sind in der App auch etliche Videos. Beim Betrachten der App könnte man auf die Idee kommen, dass diese nicht nur gut für Flüchtlinge ist. Henning Hubert berichtet.
Diese App will helfen, Flüchtlingen und ihren meist ehrenamtlichen Helfern, weil sie in kurzen Videos übersetzt, worauf es bei den Behördengängen ankommt. Auf Englisch, Türkisch, Kurdisch, Dari, Arabisch, Tigrinya, der Sprache der Eritreer, und auf Paschtu.
Residenzpflicht bedeutet, dass du dich nur in einem bestimmten Bereich in Deutschland frei bewegen darfst. Wenn du dich in deinem Asylverfahren befindest oder über eine Duldung verfügst, ist deine Bewegungsfreiheit eingeschränkt.
Jetzt wissen beide Seiten Bescheid, und oft erspart die in dieser Woche freigeschaltete Web-App www.stadtgrenzenlos.de auch den Dolmetscher. Kerstin Rüttgeroth von der Evangelischen Axenfeld-Gesellschaft spricht für die Entwickler des Hilfsangebots.
Ja, Deutschland ist kompliziert. Das haben wir auch gemerkt, auch beim Erstellen von Inhalten. Ist aber auch ganz spannend. Man lernt dann immer noch mal dazu, wenn man sich mit einem Thema neu befassen muss. Ich stelle mir einfach die Situation der Flüchtlinge so vor, die ja erst nach und nach Deutsch lernen, dass sie mit der Informationsflut im Netz nicht gut zurechtkommen. Ich habe das schon mal mit Schwedisch versucht, dann merkt man, wie schwer sowas ist. Und das wollen wir eben den jungen Flüchtlingen erleichtern.
Bei der gemeinnützigen Axenfeld-Gesellschaft kennt man sich besonders gut aus, wenn es um Lotsendienste durch die deutsche Bürokratie für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge geht. Schließlich hat der Jugendhilfeträger schon mehr als 100 von ihnen für die Stadt Bonn in Obhut genommen. Einige von ihnen tauchen mit ihren Erfahrungen in eigenen Clips auf, sogenannte We-Reporter, deren Smartphone-Filmchen zeigen, auf was es jetzt in Deutschland ankommt. Weil sich unter den Flüchtlingen fast alle Neuigkeiten übers Internet verbreiten, hoffen die App-Entwickler auf eine rasend schnelle Verbreitung über die verschiedensten Kanäle.
Wir sind froh, dass es jetzt online ist. Es wird noch vieles kommen. Unter anderem werden wir ein Umfragetool starten, wo man sich mit seiner Handynummer anmelden kann und kann dann an Umfragen teilnehmen, wie sie in Deutschland leben und wie sie Deutschland erleben.
Stadtgrenzenlos.de hat neben den eigenen Videos weitere gut gemachte Online-Tipps von anderen Portalen gesammelt. Es gibt sogar Lernplakate zur Hygiene im Bad und auf der Toilette. Beim Duschen die Kabine schließen und danach den kleinen Abzieher benutzen. Das Strichmännchen auf dem Plakat macht alles richtig. Stadtgrenzenlos.de ist eine Homepage, die Asylbewerbern die Angst vor dem Gang durch den Behördendschungel nehmen kann. Auch für Deutsche könnte sie hilfreich sein. Und allemal können die Tipps das Miteinander so mancher Wohngemeinschaft erleichtern.
Wie sieht unser Essen in Zukunft aus und wie kommt es zu uns? Damit beschäftigt sich eine Ausstellung, die in der niederländischen Stadt Eindhoven eröffnet wurde. Unsere Reporterin Karin Bensch hat sich dort umgehört und eine junge Unternehmerin getroffen, die den Supermarkt aufs Handy geschrumpft hat.
Kein Parkplatz suchen, kein Schlange stehen an überfüllten Kassen. Als Gebäude gibt es den Supermarkt gar nicht mehr. Der ist virtuell auf dem Mobiltelefon. Über eine App bestellt und bezahlt der Kunde die Produkte, sagt Marjoleen van den Blink vom niederländischen Online-Supermarkt Picnic.
You use an app as a customer to order your products.
Abends um 22 Uhr schließt der virtuelle Einkaufskorb. Dann ordert der Internetsupermarkt die bestellten Produkte seiner Kunden.
At night at 10 we close your basket and we start ordering the products.
Am nächsten Morgen kommen die Waren an Umschlagplätzen von Picnic an und werden dort nicht zum althergebrachten Supermarkt, sondern direkt zum Kunden geliefert. Für das Unternehmen entfällt damit ein Zwischenschritt. Das spart Geld. Die Lieferung bis an die Haustür ist kostenfrei.
We bring you everything you ordered for free at your home.
Ob Gemüse, Fleisch und Brot, Babynahrung, Hundefutter oder Zahnpasta. Im niederländischen Online-Supermarkt kann man alle Lebensmittel kaufen, die auch in herkömmlichen Läden stehen, plus eigene Marken.
Everything you buy in a regular supermarket, but also we have our own brand.
Die Preise sind vergleichbar mit denen im Supermarkt. Einige Produkte sind sogar günstiger. Eine rote Paprika kostet zum Beispiel 89 Cent. Ein Bund Frühlingszwiebeln gibt's im Angebot für 71 Cent. 5%. Der Online-Einkäufer zahlt also normale Preise und muss nicht mehr zum Einkaufen fahren. Unsere Kunden erzählen uns, dass sie die freie Zeit am Wochenende jetzt anders nutzen. Sie haben mehr Zeit für ihre Kinder, um zum Beispiel auf den Fußballplatz zu gehen oder zu spielen, sagt Marjolin van den Blink. Das Unternehmen spart Kosten, weil es keinen Supermarkt unterhalten muss. Darüber hinaus muss es selbst nur das einkaufen, was der Kunde bestellt hat. Verdorbene oder abgelaufene Lebensmittel, die aus Regalen, Frischtheken oder Kühltruhen entsorgt werden müssen, entfallen. Dadurch werden deutlich weniger Lebensmittel verschwendet, sagt die junge Niederländerin.
We don't have the food waste because products are lying around waiting to be bought.
Die Personalkosten sind deshalb niedrig, weil das Unternehmen für die Auslieferung der Waren vor allem Studenten beschäftigt. Umweltschutz ist uns wichtig, sagt Jungunternehmerin Marjolein van den Blink. Es sind nur kleine Elektrolieferwagen unterwegs. Vor einem Jahr startete der Online-Supermarkt in der niederländischen Stadt Amersfoort. Dort sind 5000 App-Kunden zugelassen. Neu dazugekommen ist die Region Utrecht. In einem Jahr plant das Jungunternehmen, die gesamten Niederlande abzudecken. Du kannst Schuhe online bestellen und kostenlos nach Hause liefern. Oder auch Kühlschränke, sagt Marjolein van den Blink. Warum also nicht auch deine Lebensmittel?
You can get your new shoes brought to your home for free and your refrigerator and why not your food?
Wer gerne Lebensmittel einkaufen geht, wird wohl kein Kunde des Online-Supermarktes werden. Kritiker finden auch bedenklich, dass immer mehr Menschen virtuell von zu Hause aus einkaufen, statt raus ins wirkliche Leben zu gehen. Doch Shoppen per Handy könnte in den nächsten Jahrzehnten immer wichtiger werden, und zwar nicht nur für junge Leute.
Dieses Jahr wird der 500. Todestag von Hieronymus Bosch gefeiert. Seine schaurigen Tableaus und fantastischen Kreaturen haben die Kunst- und Kulturgeschichte nachhaltig geprägt. Das gilt auch fürs Kino und Fernsehen. Heute sind es allerdings oft Computer, die in Hollywood eingesetzt werden, um Fantasiewesen Leben einzuhauchen. Wolfgang Stuflesser geht auf Spurensuche, welche Einflüsse Hieronymus Bosch bis heute auf den Film hat.
Mehr als 100 Jahre hat es gedauert, ein Wesen wie Gollum aus Tolkiens Herrn der Ringe glaubwürdig auf die Leinwand zu bringen.
Wir wollen ihn. Wir brauchen ihn. Wir müssen ihn haben, den Schatz.
In Peter Jacksons hochgelobter Verfilmung von 2001 übernimmt der Brite Andy Serkis die Rolle. Er schlüpft dabei aber nicht etwa in ein Kostüm, sondern seine Bewegungen werden mit dem sogenannten Motion Capturing Verfahren aufgezeichnet und dann im Computer mit virtuellem Fleisch und Blut und einer glaubwürdig glitschigen Textur versehen. Fertig ist die personifizierte Gier. Vielleicht macht das diese Kreatur noch so faszinierend, die menschenähnlichen Bewegungen bei gleichzeitiger maximaler Fremdheit der äußeren Erscheinung. Gleich ganz für virtuelle, also rein im Computer entstandene Bilder, entschied sich James Cameron bei seinem Film Avatar von 2009. Die blauhäutigen, gut 3 Meter großen und sehnigen Außerirdischen leben in einem beseelten Wald, einer Art Kuscheldschungel. Größter Feind ist hier nicht die wilde Natur, sondern der wildernde Mensch.
Sie sind auf Pandora.
Ihr solltet mal eure Gesichter sehen.
Die Ureinwohner hier nennen sich Na'vi. Es ist sehr schwer, sie zu töten.
Es geht natürlich auch ganz anders. In den Alien-Filmen hat sich der Schweizer H.R. Giger für sein Design des außerirdischen Wesens bewusst von Hieronymus Bosch inspirieren lassen. Das Ergebnis sieht aus, als hätte der liebe Gott während der 7 Schöpfungstage abends zu viel Zeit mit Ballerspielen verbracht. Ein perfektes Raubtier mit stromlinienförmigem Phallusschädel, ausfahrbaren Zähnen und so sehr auf Kampf ausgelegt, dass gemäß dem Survival of the Fittest die Menschen klar im Hintertreffen sind. Dieses Alien müsste eigentlich den Kampf gewinnen. Gerade das macht die Filme so spannend. Fantasy und Fabelwesen gibt es seit den Kindertagen des Kinos. Schon Georges Méliès nahm sein Publikum ab 1895 auf wundersame Reisen in fantastische Welten mit. Allerdings gibt es immer wieder Wellen, welche Wesen gerade besonders in Mode sind. Zombies zum Beispiel hatten in den 70ern eine Hochphase und jetzt wieder. Die Fernsehserie The Walking Dead fährt in den USA Topquoten ein. Und nicht zu vergessen, Drachen.
Why should anyone follow me?
You're a Targaryen.
You're the mother of dragons.
In der Serie Game of Thrones, die zurzeit das Maß aller Dinge fürs amerikanische Fernsehen ist, stützt eine junge, elfenhafte Königin ihre Macht auf drei Drachen. Als Drachenmutter hat Daenerys Targaryen ihre Brutalität sozusagen outgesourced, denn ihre schuppigen Beschützer hören aufs Wort und flambieren auf Befehl auch gern mal einen Gegner der Drachenmama.
Dracarys.
Ganz sicher vorbei sind die Zeiten, in denen man Fantasy und Fabelwesen im Kino als Kinderkram oder was für weltfremde Spinner abtun konnte. Vielleicht liegt es an der fortgeschrittenen Technik. Mittlerweile gehören diese Wesen ebenso zum Standardpersonal wie Pferde im Western und die treuen Vierbeiner in diversen Tierfilmen.
HR Info. Netzwelt.
Der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV testet im Moment verschiedene Möglichkeiten, wie Fahrgäste ihr Ticket mit dem Smartphone kaufen können. In Zukunft soll das Handy den Ticketkauf automatisch von alleine übernehmen, sobald man zum Beispiel einen Bus besteigt. Der Fahrgast selbst muss gar nichts mehr machen. Im kleinen Rahmen testet das der RMV derzeit in einem Feldversuch und hat diese Woche erste Ergebnisse vorgestellt. Marie-Katharin Fromm erklärt, wie das System funktioniert.
In Zukunft könnte sich der Fahrkartenkauf wie von selbst erledigen. Wenn Fahrgäste in den Bus oder eine Bahn einsteigen, registriert das ihr Smartphone. Am Ende der Fahrt, wenn sie wieder aussteigen, wird das ebenfalls erfasst und automatisch eine Rechnung über die Fahrt erstellt. Die Fahrgäste müssen dafür nur eine App auf ihr Smartphone laden und sich beim RMV anmelden. Der Verkehrsverbund testet gerade, ob dieses Ticketsystem in der Praxis funktioniert und eines Tages im gesamten RMV-Gebiet von allen Fahrgästen genutzt werden könnte. Im Moment gibt es dieses Ticketsystem nur auf einer Frankfurter Buslinie, beschränkt auf wenige Testnutzer. Die Busse wurden für den Feldversuch technisch aufgerüstet. Sie haben Funksender, um den Reiseweg der Fahrgäste zu erfassen. Das Forschungsprojekt wird unter anderem vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Es kostet knapp 5 Millionen Euro.
Der Heilige Geist geht online, zumindest erstmal in Berlin und Brandenburg. Denn die zuständige evangelische Landeskirche möchte Internet-Hotspots in Kirchen und Gemeindehäusern einrichten. Dank dieser sogenannten Godspots können die Gläubigen also bald mit ihrem Smartphone kostenlos im Internet surfen, möglicherweise sogar während des Gottesdienstes. Wäre das vielleicht auch was für uns? Reporterin Anna Magel hat sich bei den Hessen umgehört, was sie davon halten, wenn in Kirchen ständig aufs Smartphone geschaut werden würde.
Also ich finde es schon wunderbar, wenn einfach mal irgendwo auch die Dinge ausbleiben. Wenn es einfach so Oasen gibt, wo man es eben nicht hat.
Wenn das jetzt in den Kirchen auch noch Einzug hält, ist die Frage, ob dann jemand dem Pfarrer überhaupt noch richtig zuhören kann. Für mich müsste es nicht sein.
Aber zeitgemäß ist es auf jeden Fall.
Das findet auch Eliza Bullack aus Frankfurt. Sie ist Kirchenvorstandsvorsitzende der evangelischen Gemeinde Maria Magdalena. Godspots, also kostenlose Internetzugänge fürs Handy, seien eine gute Möglichkeit für die Kirche, sich modern und innovativ zu zeigen.
Gerade dadurch, dass wir oft doch nicht nur ein Kirchgebäude haben, sondern ein Gemeindezentrum, in dem es noch viel mehr Räume gibt als den Altarraum, könnte man gerade dadurch auch Leute anziehen und einen Treffpunkt für die Allgemeinheit schaffen.
Auch der Frankfurter Pfarrer Rüdiger Kohl befürwortet die kostenlosen Internetzugänge in Kirchen. In Zeiten, in denen sich viele Menschen vom Glauben abwenden, müsse man sich eben etwas einfallen lassen, um besonders die Jugend wieder für die Kirche zu begeistern.
Also es war immer schon ein ganz starker Ansatz, gerade in der Jugendarbeit erstmal Räume zur Verfügung zu stellen. Räume, in denen sich Jugendliche erstmal zweckfrei treffen können. Und wenn durch freien WLAN-Zugang das attraktiver wird, warum nicht? Finde ich gut.
Für junge Kirchengänger dürfte also der freie WLAN-Zugang eine himmlische Vorstellung sein. Doch für einen Pfarrer könnte es schnell zu einer höllischen Strapaze werden, wenn während des Gottesdienstes alle nur auf ihr Smartphone starren. Deshalb sollte es den Internetzugang in Kirchen nur zu bestimmten Zeiten geben, findet Pfarrer Rüdiger Kohl.
Andererseits glaube ich, dass gerade bei Smartphones, bei Internetzugang, das Potenzial, dass die Menschen abgelenkt werden, sehr hoch ist. Also ich würde während des Gottesdienstes den freien WLAN-Zugang nicht ermöglichen.
Wer aber unbedingt will, wird wohl trotzdem auch während des Gottesdienstes online gehen, sagt Rüdiger Kohl. Dann aber zumindest auf eigene Kosten. Und das findet er wichtig. Sonst heißt es bei den Gläubigen noch irgendwann, unser täglich Internet gib uns heute.
Ein Beitrag war das von Anna Magel. Das war HR Info Netzwelt. Mein Name ist Tobias Klein.